Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin und ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Markus. Guten Morgen.
Hey Kinder.
Na, du warst schon ein bisschen länger nicht mehr hier zu Gast.
Ja, ihr redet immer nur über die falschen Spiele.
Stimmt allerdings, es sind zu wenig japanische Spiele bei uns im Podcast, behaupte ich jetzt mal.
Ich glaube, es liegt auch nicht unbedingt an euch.
Es ist verrückt eigentlich, weil wir hatten 2014, also wenn das hier ausgestrahlt wird, ist schon 2015, aber wir hatten 2014 so unfassbar viele krasse Veröffentlichungen für japanophile Spielefreunde und komischerweise haben wir da gar nicht so viele von besprochen, was etwas merkwürdig ist. Wir haben gerade im Vorgespräch auch schon so ein bisschen überlegt. Eigentlich ist das so, dass gerade die PlayStation 3 trotz der PlayStation 4 wahrscheinlich für ein, zwei Jahre noch ziemlich lange am Leben erhalten sein. Am Leben erhalten wird durch japanische Spiele.
Ja, das habe ich eigentlich keinen Zweifel dran, weil die Spiele waren ja trotzdem erstmal, kommen die ja erstmal immer alle brav aus Japan und da ist jetzt halt für die PS4 immer noch nicht so viel angekündigt. Jetzt halt in Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 15, das ist noch ewig weit weg und ja, da werden sicherlich noch 2015 einige gute Spiele für kommen.
Das ist, also allein letztes Jahr gab es von NIST America unheimlich viele Spiele, die allesamt nur für die ältere Generation rausgekommen sind. Und irgendwie, wenn man sich die Releases anguckt, dann sind auch noch ein paar andere Sachen. So, ich glaube, irgendein neuer Tales-Titel kommt für PS3 nächstes Jahr. Also der ist jetzt in Japan gerade rausgekommen, aber irgendwie kommt der nächstes Jahr nach Europa. Und
aber das wird auch sicherlich Weihnachten.
Das ist, ja, meinst du? Also die ganze Lokalisierung?
Ja gut, der kommt jetzt, glaube ich, am 22. Januar kommt der, also dauert auch noch ein bisschen und das ist schon halt, das sind halt schon Monsterprojekte. Das ist jetzt nicht so einfach zu lokalisieren über das Spiel, was wir heute reden.
Das stimmt. wir haben, genau, also du bist natürlich zu Gast, das ist natürlich der erste Indiz dafür, dass es wahrscheinlich um ein japanisches Spiel geht. Wir reden heute über Project Diva F Second, ein Hatsune Miku-Spiel und da wird es ein bisschen klingeln in einigen Köpfen einiger treuer Hörer. Und zwar haben wir vor einiger Zeit schon mal über den ersten Teil gesprochen. Hatsune Miku. Also ich überlege gerade, ob wir Hatsune Miku nochmal erklären müssen. Ich würde aber sagen, ja. Also ich glaube, ein paar Leute haben bestimmt schon mal diese Gestalt gesehen von diesem Robotermädchen, aber wissen noch nicht so genau, wer sie eigentlich ist. Hatsune Miku, mit wenigen Worten. Wie würdest du sie beschreiben?
Also das ist ein virtuelles Idol, an der wirklich alles künstlich ist. Und das Besondere ist halt ihre Stimme. Und die ist eigentlich durch eine Software kommt die zustande. Die ist von Yamaha geschrieben und die nennt sich Vocaloid. Also eine Mischung aus Vokal und Android. Und ja, mit der Software kann man die jetzt halt eigentlich quasi singen lassen. Und die Software ist eigentlich auch gar nicht so teuer. Die kostet, glaube ich, so umgerechnet um die 300 Euro. Und
was
ja,
für virtuelle Instrumente relativ wenig Geld ist eigentlich.
Ja, und das Gute ist halt, dass es halt, weil es halt erschwinglich ist, konnte damit jeder Musik machen. Und das ist dann jetzt eigentlich auch aus so einem Underground-Hype explodiert und ist Musik, die ist auch ganz normal in den Charts in Japan. Also so Top 10, wenn da mal ein Miku-Lied ist, kein Ding. Und ja, und kurz danach wurde halt dann quasi dann ihr Äußeres dann so noch dazu kreiert und da haben sie halt dann eigentlich so alles richtig gemacht, wo der Otaku-Nerd jetzt halt irgendwie drauf steht, sei es jetzt halt mit den grünen langen Zöpfen und langen Strümpfen und sowas, also da werden viele Fetische bedient.
Um es mal gelinde zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine, also die Figur funktioniert zweierlei. Sie ist natürlich für Otakus gestaltet. Heißt also, wie du sagst, da sind sehr viele, sehr typische Sachen irgendwie drin. Und wenn man sich die Musikvideos anguckt, dann sind da manchmal auch so die ein oder anderen Kameraperspektiven dabei, wo du denkst, warum? Auf der anderen Seite muss man aber dazu sagen, ist sie aber auch so gestaltet, die Figur, und auch, der ist ja eine ganze Roboter-Vocaloid-Brut irgendwie hinter. Also es ist ja nicht nur sie, sondern es sind ja auch irgendwie Freunde von ihr, sind auch Männer dabei oder Jungs vielmehr, die auch veränderte Stimmen haben, andere Stimmlagen, manche klingen ein bisschen erwachsener, manche sind jugendhafter und so weiter und so fort. Die sind so gestaltet, dass sie auch trotzdem noch für Kinder funktionieren. Denke ich jedenfalls.
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, also in Japan wird es eigentlich gar nicht mehr jetzt so als künstlich oder irgendwas aufgefasst. Das ist einfach, es gehört halt einfach irgendwie dazu, und von der Musik Beitbrande, wie das jetzt genutzt wird, da hast du von Jazz über Metalcore bis zum schlimmsten Grindcore und sowas, gibt's da wirklich alles. Also da gibt's kein Musikgenre, das nicht für die Vocaloids benutzt wird.
Das ist mir auch direkt aufgefallen. Also wer sich zurückerinnert, der erste Teil, ich persönlich habe so von dem Phänomen nicht so viel Plan gehabt. Also ich mochte Musikspiele und ich mag auch die Sachen von Sega, das ist ein Sega-Spiel. Und bin aber mehr so in der Richtung Space Channel oder so verankert. Also ausgeflippt und schrill, aber irgendwie noch.
Ja, ich weiß, was du sagen möchtest.
Also irgendwie noch so einigermaßen plausibel und vor allen Dingen auch auch von Menschen gesungen. So. Also so, und für mich war das damals, als ich das erste gespielt habe, schon ein ziemlicher Schock.
Kulturschock auf jeden Fall. Also da muss man sich auf jeden Fall reinhören und Akzeptanz mitbringen.
Ja, das muss man, also wirklich, der erste Teil, der war so bam. Also es war die volle J-Pop-Packung, das war das eine. Und das andere war, dass diese Stimme ziemlich gewöhnungsbedürftig halt auch ist, ne? Dadurch, dass sie sehr digital ist, und es gibt manchmal Versuche, diese Stimme so natürlich wie möglich klingen zu lassen. Es gibt aber auch oft das genaue Gegenteil, also wo die Stimme absichtlich so überstrapaziert wird, wo sie sehr, sehr stark elektronisch klingen. Also
dass du einfach so schnell singen kannst, also dass die so schnell singt, wie es jetzt eigentlich gar nicht mehr irgendwie einen Menschen möglich wäre und sowas.
Genau, also wo das Atmen zum Beispiel völlig missachtet wird, irgendwie wo am laufenden Band gesungen, also ausgeatmet wird, wo ein Mensch eigentlich längst erschöpft wird, also keine menschliche Lunge könnte das irgendwie packen und sie singt halt trotzdem weiter. Und deswegen habe ich das Spiel damals so zwiegespalten aufgenommen. Ich habe gedacht, das ist so für Fans, ich verstehe, warum die das mögen, aber ich konnte mir das nicht allzu lange geben. So, jetzt habe ich den zweiten Teil eingelegt. Ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt kein Hatsune-Miku-Fan oder so, aber das ist eine Steigerung von 200% für mich.
Meinst du?
Für mich persönlich. Also das Erste, was mir nämlich aufgefallen ist, dass die Musik tatsächlich relativ erträglich ist. Teilweise sogar ziemlich gut. Und das hat mich total überrascht.
ja. Weiß ich nicht. Also ich muss jetzt sagen, also das ist jetzt ja der Diva F2, der ist jetzt mittlerweile der fünfte Teil eigentlich für Sony-Plattform. Also der zweite Teil jetzt hier, und das ist der Teil, mit dem ich bis jetzt eigentlich am wenigsten Zeit verbracht habe.
Oh, interessant.
aber jetzt bloß rein auch von der Musikauswahl, weil da halt eigentlich jeder dafür Musik machen kann, gibt es eigentlich hunderte gute Komponisten eigentlich dafür. Und was ich ein bisschen schade finde, die haben eigentlich so eine große Auswahl, und der Diva F2 ist jetzt eigentlich, das kann jetzt dir und wahrscheinlich den meisten anderen Leuten auch egal sein, aber das ist das erste Mal, wo sie anfangen, aus alten Teilen halt Lieder zu recyceln.
Okay.
Also das sind bestimmt ein Drittel der Lieder, also wurden jetzt schon von den anderen, also meistens von den älteren ersten dreien, also die gibt's jetzt hier gar nicht, das würde jetzt dann keinen auffallen, der es nicht kennt, aber ja, so für Fans der ersten Stunde habe ich dann schon ein bisschen gestuckt.
Ich muss aber sagen, dass ich kenne das ja jetzt so nicht genau, das ganze Franchise, deswegen also ich kann mir gut vorstellen, für Fans ist es natürlich blöd. Das wäre ja so wie, als würde man in Rockband einfach ein Drittel übernehmen oder in jedem anderen Musikspiel. Man erwartet ja schon, dass man, wenn man ein neues Produkt kauft, einen neuen Teil, dass dann alle, die da irgendwie neu sind oder dass zumindest Remixes oder so dabei sind, wenn man schon alte Sachen nimmt. Was mir aber sehr positiv aufgefallen ist, dass die Songs, die dabei sind, dass die tatsächlich relativ also witzig sind und aus Pop-Perspektive sogar teilweise relativ abwechslungsreich. Also klar, da sind verschiedene Musikstile dabei. Also da ist auch mal Swing drin oder Rock natürlich und Polka ist natürlich auch wieder dabei. Nastatore hat diesen typischen Polka-Song, der mit halt so einem Mikro bekannt geworden ist. Ja. Und ich finde aber, dass die Struktur der Songs sehr viel interessanter war als bei den ersten. Du hast halt zwischendrin immer so Breaks irgendwie drin, wo dann andere Musikstile so reingeschoben werden in die Songs. Das sind so teilweise so verschiedene längere Phasen, wo die Melodie und die Geschwindigkeit sich dann plötzlich verändert und so. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen. Bei so einem Musikspiel, es ist ja immer wichtig, dass du immer so eine Art von Abwechslung auch drin hast in den Songs. Und
ja gut, ja. Das kann dann wahrscheinlich schon auch ein Vorteil sein. Also weil halt die Lieder, die sie jetzt dann halt recycelt haben, das sind halt schon so Evergreens, also halt die Klassiker, die halt jeder mag.
Ja, das fand ich echt ganz gut. Und ich fand die Stimmen diesmal auch erträglicher. Also es ist diesmal, man merkt natürlich, das ist halt so eine Migo. Und das sind die digitalen Stimmen. Deswegen ist es natürlich kein Ersatz für richtige menschliche Stimmen. Aber ich muss sagen, diesmal ist es mir nicht so negativ aufgefallen. Also beim ersten Teil habe ich nämlich gedacht, da wurden ja teilweise auch so Weihnachtslieder und so gesungen. Da habe ich gedacht, Alter, schwer. Die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, was ist hier los? Und beim zweiten war es echt okay. Also es war von der, ich weiß nicht genau, wo es lag. Ich glaube fast, dass es an den Kompositionen lag, dass es alles so auf die Stimme abgestimmt war, dass es irgendwie gut zusammenpasste. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so das Händchen für die Musikauswahl diesmal viel besser war.
Nee, wenn du es jetzt halt schon sagst, so allgemein jetzt halt, wenn ich das jetzt halt mal übersehe, dass die jetzt halt schon viel alte Lieder dabei sind, die Lieder selber sind natürlich jetzt schon, würde ich jetzt auch sagen, dass die besser sind als beim ersten Teil von der Mischung her.
Die Creme de la Creme. Aber ansonsten hat sich natürlich nicht viel getan an dem eigentlichen Spielprinzip, oder?
Ganz wenig. Also das Einzige, was als neues Spielelement dazugekommen sind, da gab beim ersten Teil gab es solche komischen Sternnoten, die hat man auf der Vita mit so einem Wischer auf dem Touchscreen anstreichen müssen und auf der PS3 mit dem Analogstick. Und jetzt gibt es quasi so Doppelsterne, also wo du jetzt dann in eine Richtung noch drücken musst mit der Taste. Also Stern kommt, du musst den Analogstick jetzt genau nach links drücken, vorher war es egal.
Also für diejenigen, die sich das jetzt nicht so richtig vorstellen können, Hatsune Miku ist schon ein relativ typisches japanisches Musikspiel. Das bedeutet also, dass man dort Symbole hat, die vor einem Videohintergrund ablaufen. Was in dem Hintergrund passiert, darauf können wir ja gleich nochmal eingehen. Aber du hast da im Prinzip Symbole, die sind kongruent zu den einzelnen Tasten auf deinem Pad. Also in dem Fall ist es halt PlayStation, Kreis, X, Dreieck und Viereck. Und du musst dann manchmal verschiedene Richtungstasten kombinieren, du musst manchmal diesen Analogstick hin und her flingen. Und Prinzip ist es so ähnlich wie man es von Spielen wie Rockband kennt, nur dass die Symbole nicht alle aus so einer Linie runterlaufen. Bei Rockband ist es ja super, ich will nicht sagen, doch, es ist langweilig. Im Vergleich dazu ja schon. Ja, genau. Also es läuft halt einfach von oben nach unten so runter auf dieser Spur. Und bei halt so einem Mikro fliegt das einfach alles quer über den Schirm. Also da hast du irgendwie, der ganze Schirm wird ausgenutzt und dann kommt das von links und rechts. Und man muss echt ziemlich gute Augen haben, um diese ganzen Symbole auch alle zu sehen. Also es gibt manchmal so Hintergrundanimationen, die so farbenfroh und so krass sind, dass ich mich irre konzentrieren musste, bis ich diese Symbole gesehen habe überhaupt.
Die machen halt auch manchmal so Spielereien, dass die jetzt dann irgendwie einen anderen Weg geht, als du als erstes dann denkst oder irgendwie nochmal von innen nach außen dann auf einmal aufgehen und sowas. Also ist schon so vom Level-Design, wenn man so nennen will, haben die schon echt ganz, ganz coole Patterns drin für ein Musikspiel. Also es steht jetzt rein von der Spielmechanik jetzt keinen anderen von den Besten aus dem Genre nach.
Nee, das stimmt. Also es ist durchaus vergleichbar mit diesen Musiktrommelspiel für den DS, da, wo mir ständig der Name entfällt, wovon
Taiko no Tatsujin.
Ja, richtig, Ozu Dingsa.
Weißt du? Oder Ozu Oendan meinst du?
Ja, genau. Oh, das liebe ich, das ist so gut. Das ist fantastisch, eins meiner Lieblingsmusikspiele. Aber da ist es ja so, dass man mit dem Stylus diese Symbole anklicken muss. Und die Art und Weise, wie die verlaufen, ist bei so einem Miku teilweise relativ ähnlich. Also man muss halt, das ist immer so auf den Rhythmus abgestimmt und ein Takt ist dann meistens immer so eine Reihe. Und wenn dann die Songzeile irgendwie wechselt oder im Prinzip ein Notenblatt umgeblättert wird, dann wechselt die Zeile meistens auch. Also schon ziemlich gut aufeinander abgestimmt. Aber man muss halt echt aufpassen. Also auf normal, da habe ich mich schon umgeschaut am Anfang.
Ja, es ist nicht leicht. Fast schon.
Das ist echt schon ganz schön schwierig, oder? Also, ich habe zuerst gedacht, hey, was ist hier los? Ich dachte, was, Katastrophe, bin ich schlecht oder so? Und dann habe ich aber festgestellt, dass es insgesamt ein sehr gehobener Schwierigkeitsgrad ist.
Nee, also es ist nicht so einfach, also wie jetzt Guitar Hero oder Rock Band, dass man da auf normal gleich jedes Lied schaffst. Nein.
Vor allen Dingen.
Ist ein bisschen Können gefragt.
Vor allen Dingen extrem. Ist wirklich extrem. Also, alter Falter. Was da auf dem Bildschirm los ist, das ist Bullet Hell. Keine Ahnung, wer das kann, Fingerakrobatik, aber da sind selbst die einfachen Songs sind super schwierig.
Hm. So muss es sein.
Jetzt bist du ja der Experte, ne? Jetzt muss ich dich fragen, diese ganzen Hintergründe, die sind doch alle in Echtzeit gemacht, ne?
Ja. Die schauen schon teilweise ziemlich gut aus.
Krass. Also beim ersten Teil war das doch alles noch Video?
Nein.
Nee, oder war das auch schon 3D? Das
war auch schon echt, ja.
Okay.
Das war auch schon echt. Das ist sogar ganz witzig für alte Sega-Fans. Also das Polygon-Modell von der Miku Hatsune, das war ursprünglich das Polygon-Modell von der Dural aus Virtua Fighter, also von diesen Terminator-ähnlichen Mädchen. Also
ach, diesen Endboss.
Ja. Und also der letzte Version von Virtua Fighter 5 Automaten war dann quasi der Prototyp für die Tiva-Grafik.
Ah. Ach, das ist ja cool.
Mhm.
Das ist ja cool.
Ja, deswegen sieht das schon ganz anständig aus.
Das macht natürlich aus technischer Sicht macht das absolut Sinn, diese Hintergründe zu nehmen, weil dieses halt so eine Mikrospiel ist eine ganze Freischaltorgie an Kostümen und Extras, die man, also da wird ja gar kein Otaku-Herz, kein Wunsch unerfüllt bleiben in dieser Richtung, oder?
Nee, da, ja, quasi jedes Kostüm, ob das natürlich jetzt Maid-Kostüme oder Katzenohren oder weiß der Geier sind, da kann man alles kaufen. Und auch alles ohne blöden DLC größtenteils. Also irgendwie durch Zusatzwährung und sowas, also gegen echtes Geld, das passt schon, da kann man viel freispielen.
Lass mich nicht lügen, irgendwie weit über 100 Kostüme oder so und weiß nicht, irgendwie auch über 150 Accessoires, die man noch dazu bauen kann und sowas. Aber diese Kreation oder diese Modifikationen, die du natürlich die dann aussuchst für die Figur, die sind dann automatisch und sofort sichtbar im eigentlichen Spiel. Und das heißt also, dass die auch genauso in die Spielvideos eingebunden werden. Und die sind teilweise echt cool gemacht, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht da, aber bei den alten Teilen gab es auch immer ganz viele Sega-Kostüme. Also zum Beispiel die Ulala konntest du auch so freischalten und aus Valkyria Chronicles und auch Witcher Fighter und sowas. Ja, also wenn halt Sega auch nicht mehr so viel macht, für das sie eigentlich mal gestanden sind, da ist man dann wenigstens noch so ein bisschen heimisch.
Ich habe mir ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, auch direkt ein Space-Channel-Spiel gewünscht.
Tja.
Also näher kommt man da heutzutage leider nicht mehr.
Ich befürchte leider nicht.
Leider nicht mehr. Irgendwie Ulala-Kostüm. Besser geht's. Besser kommt man da wahrscheinlich nicht dran. Aber naja, aber ansonsten, also es ist, ich habe das Gefühl, da gibt's ja irgendwie auch noch den Studio-Modus und einen Editor-Modus und irgendeinen Diva-Modus und whatnot.
Ja, da kann man schon Zeit reinstecken. Also ich kenne genug Leute, die da 80 oder 100 Stunden reingesteckt haben.
80 Stunden?
Bis sie alles freigespielt haben, ja.
80 Stunden im Musikspiel, das muss man sich mal überlegen.
Ja. Für die ist dann Extreme da und sowas. Also ja. kann man schon Zeit reinstecken. Also ist nicht bloß mal sowas für zwischendurch, wenn man will.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist auch so unser Fazit, ne? Weil wenn man Bock auf sowas hat, wenn man Fan von sowas ist, dann wird man, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Spiel sein.
Ja, und es gibt halt auch nicht mehr so wirklich viele Alternativen. Also wie gesagt, diese Rockband, Guitar Hero, DJ Hero Zeit ist eigentlich jetzt vorbei. Und was hat man sonst an Musikspielen? Das Theatrism für ein 3DS, da diese geupdatete Version. Ja. Aber das war's halt eigentlich. Also ich glaube jetzt halt auch, wenn man erst einmal die Grafik und die Musik abschreckend findet, kann man dem, glaube ich, trotzdem mal eine Chance geben.
Ja, stimmt. Also es gibt Rhythm Thief, fällt mir jetzt ein, auch von Sega.
Ja.
Für den DS war auch noch ein ganz cooles Musikspiel. und das von Nintendo, Rhythm Heaven, glaube ich.
Mm, aber auch schon alles ein paar Jahre her.
Beat the Beat für Wii, genau, ich erinnere mich, aber ist auch schon ein paar Jahre her. Also aktuell gibt's wirklich keine. Es ist ein bisschen schade eigentlich, weil Musikspiele sind eigentlich toll.
Ja. Ist halt die Frage. Die Leute waren halt auch mal ein bisschen geiziger und dass du jetzt dann dafür, was kostet es bei uns auch Vollpreis wahrscheinlich schon, oder? 40 Euro?
Ich bin 40. Also ich habe jetzt nicht auf den Preis geguckt, aber ich glaube, das wird so ungefähr der Preis sein.
Also in Japan hat sogar nochmal 10 Euro mehr gekostet, was jetzt dann das normale First-Party-Spiel kostet. Echt? Was Miku ist.
Ja, das, aber das kaufen die Fans dann natürlich.
Das kann man machen, das interessiert keinen Menschen, klar.
Ich meine, hier kostet das nur 40. Lass mich nicht lügen. Aber auf jeden Fall mehr als das durchschnittliche Download-Spiel, ne? Ist ja klar.
Ist okay. Und sogar diesmal sehr positiv zu erwähnen, auch in Europa mit in physischer Form, nicht nur als Download.
Ich habe tatsächlich eine Disc-Promo gekriegt irgendwie und ist halt auch von der USK-Freigabe gekriegt ab 6. Also kommt auch in Deutschland raus.
Ab 6 ist mal lustig.
Wieso? Warum lachst du?
In Japan ist es ab 15.
Ach was? Mhm. Wegen suggestisch, wegen Themen, die vielleicht subtil angedeutet werden.
Ja, ja, unterm Rock schauen und sowas.
Aber ist das nicht ausgeschwärzt? Ist das nicht so, wenn man im Kostümmodus irgendwie so ungünstige Kamerawinkel benutzt, dass es dann so.
Also in Japan geht's.
Ach so, in Japan ist das so.
Also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber.
Hier ist das dann, da kriegst du dann so einen Balken. Aber jetzt bei der Fassung habe ich es jetzt nicht ausprobiert, weil, aber beim letzten Mal ist mir das irgendwie aufgefallen, bei der ersten.
Okay.
Version.
Aber gut, was soll's. Nicht so wichtig.
Ja, aber das, klar. Bei so einem, aber deswegen meinte ich das auch eingangs. Das ist alles, man sieht diese Bilder und dann dieses Intro läuft ab. Und dann siehst du diese ganzen Roboter-Dinger und ich habe gedacht, das ist eine TV-Sendung, die auf RTL läuft oder so. Also wirklich ganz harmlos. Da merkst du gar nichts von Otaku-Kram. Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, wir als Erwachsene sehen das natürlich alles. Aber das jetzt kannst du irgendwie, da kannst du einen Sechsjährigen oder eine Sechsjährige vorsitzen, die sagen, cool, Roboter-Menschen.
Nee, problemlos. Also.
Problemlos. Das hat auch, also ich meine, deswegen hat die Altersfreigabe ab 6 irgendwie, das juckt die ja gar nicht irgendwie. Das sind einfach nur tanzende Menschen. Mhm. Du musst dich dann natürlich als Erwachsener dann fragen. Und es gibt ja zahlreiche Artikel und Diskussionen darüber und so über das Thema, warum konsumiert man das als Erwachsener? Aber für Kinder ist das halt einfach ein Musikspiel irgendwie. Ein Musikspiel, wo sie vielleicht epileptische Anfälle kriegen. Aber
ja, aber auch also jetzt rein von den Texten, ich glaube, die sind jetzt sogar diesmal untertitelt. Also da geht es halt so 90% um Torten und Süßigkeiten und ja.
Echt, es ist super harmloser Kram. Und auch diese Hintergrundanimationen, diese Videos. Stimmt, da haben wir jetzt gar nicht so genau drüber gesprochen, aber das sind halt so diese typischen Pop-Videos. Da springen die rum, diese Figuren. Auf einer Rockbühne zum Beispiel oder auf einer Discobühne und das wird alles sehr stylisch gemacht. Also sucht nach einem Video auf YouTube, die sind super harmlos. Also da passiert fast gar nichts. Witzig.
So ist es.
Ist witzig. Ja, gut, alles auf Japanisch natürlich. Ist ja Ehrensache bei so einem Spiel. Und 3D-kompatibel sehe ich gerade.
Ja.
Dass ich bei dem Spiel gebraucht habe.
Aber leider kann man das nur in den nutzen, wenn du die Videos anschaust, ohne sie zu spielen.
Ach, das ist ja doof. Ich habe nämlich gerade spekuliert, ob man dadurch vielleicht diese Symbole, dadurch, dass die hervortreten, ein bisschen besser sehen kann.
Naja, wahrscheinlich haben sie es rausgelassen, weil das Otaku hat dann so in Ekstase gerät, wenn du das 3D und spielen, das kann er hier nicht verarbeiten. Du stirbst wirklich.
Das geht dann völlig in den Alarmmodus irgendwie. Super krass. Ja. Also, ich glaube, ihr habt rausgehört, für wen dieses Spiel gedacht ist. Ich find's jetzt persönlich, ich bin jetzt nicht so, der hat so einen Amiibo-Fan, ehrlich gesagt, aber ich find's besser als den ersten. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorn. Wird jetzt aber im Gegensatz zum, ich glaube, den zweiten würde ich jetzt auch lieber spielen als den ersten. Wenn ich Bock auf Musikspiele habe. Oder nochmal Space Channel auskramen.
Das ist sowieso immer die beste Wahl.
Boah, ey. Warum macht Sega kein Space Channel 5? Tja, 3?
Weil sie leider Geld verdienen wollen.
Oh Gott, das wäre so gut, ey. Space Michael, Alter. Space Michael. Also für die, die es nicht wissen, in Space Channel 5 hat Michael Jackson tatsächlich eine Art Gastauftritt, weil der hat die Tanzbewegung von einer Figur namens Space Michael eingespielt. Und das ist ein Typ mit Locken in einem Astronauten-Alufolienanzug, der die krassesten Dance-Moves drauf hat. Original von Michael Jackson. So cool. Und Ulala ist eh die coolste Tänzerin im ganzen Videospieluniversum. Und ich verstehe nicht, warum die kein Spiel machen. Und die Musik war so fantastisch. Ist fantastisch, immer noch.
Boah. Tja. Oh, dann, wir leben in einer anderen Zeit.
Das echt? Und dann habe ich diese HD-Collection, Sega Dreamcast Collection oder so, ausgepackt. Und da ist ja das irgendwie noch mit drauf. Und ich dachte, boah, das ist das Beste auf der Disc. Das Beste. Eines der besten Spiele überhaupt. Super cool. Weil du hast sofort gute Laune, wenn du das spielst.
Ja.
Das sollte der Sinn eines jeden Musikspiels sein.
Dass man eines einigt, jeden Videospiels.
Eines jeden Videospiels sowieso, aber eines jeden Musikspiels vor allen Dingen, dass man es einlegt und nach 10 Minuten sofort bessere Laune hat. Das ideale Spiel zur Zerstreuung. Und Special 5, boah, das hat mir damals so sehr, da habe ich Zivildienst gemacht, so sehr die Zivi-Zeit versüßt, das war so gut. Großartig.
Ja, schön.
Jetzt schwelgen wir noch ein bisschen Erinnerung. Aber vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
Sehr gerne.
Und wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Jo, bis denn.
Bis dann, ciao.
Ciao.